Hallo und herzlich willkommen zum Nadentalk Nummer 255, dem Podcast von dvdnah.com. Hier ist wieder der Wolfgang und mit mir heute im Podcast zu hören sind...
Hallo, hier ist Stefan.
Und Andreas.
Ja, und wir steigen wieder direkt mit unseren Trailern ein und Stefan hat uns ja für diese Ausgabe 5 Trailer ausgesucht und der erste Trailer ist Hippo. Andreas, was hältst du von dem?
Nix. Okay. Nein, also ich sage jetzt einfach mal, ist mir zu arzi-fazi. Ja. Von daher, nee, dann lieber nicht. Also hab mich nicht angesprochen einfach.
Der Beweis, dass Homeschooling keine gute Idee ist.
Ja. Naja, so ein, zwei Sachen sind okay, so ja. Wo ich mir dachte, ja, aber insgesamt. Er hat es zu bemüht, auch so von der Darstellung ist mir alles zu over the top. Das ist nicht so mein Fall.
Dann alles in Schwarz-Weiß noch oben drauf.
Ja, das stört mich nicht, das macht gar nichts.
Also. Ja. Aber dann kommt es halt noch arzi-fazi eher daher.
Ja, visuell ist gar nicht so, aber sprachlich und inhaltlich ist es mir nicht so.
Ja. Nee. Ich muss auch gestehen, mich hat er nicht so wirklich... angesprochen. Also ich fand den auch irgendwie ein bisschen over the top alles und keine Ahnung. Also der wird auch an mir vorüberziehen.
An mir nicht. Ich fand den ganz interessant irgendwo. Also klar kann es auf Spielfilmlänge und so weiter zu bemüht sein oder ähnliches, aber ich weiß nicht, hat mich angesprochen. Ich fand es irgendwie reizvoll. Wie gesagt, bleibt abzuwarten, ob es wirklich so im Ganzen so funktioniert auf Dauer, sage ich mal. Aber vom Trailer her war ich irgendwie positiv angesprochen. Also ich hatte auch noch nie was von dem Film gehört, bin durch Zufall drüber gestoßen und habe auch erst am Ende des Trailers irgendwie entdeckt, dass Eric Roberts da den Sprecher macht. Ja. Davor hatte ich kurz gesehen, dass seine Frau Eliza heißt sie, glaube ich, oder Elsa Roberts da mitspielt. Die habe ich auch nicht erkannt. Deswegen, also auch so bin ich irgendwie nicht drauf gekommen. Aber ich fand es irgendwie interessant. Also ich würde mir bei Gelegenheit angucken. Keine Ahnung, auf welchem Wege der irgendwie seinen Weg nach Deutschland finden wird oder ob man irgendwie vielleicht in England dazu schnappen kann, wenn er mal verfügbar ist. Aber wie gesagt, der hat mich irgendwie gereizt und ich habe kein Problem mit Schwarz-Weiß-Filmen und manchmal kann sowas funktionieren. Mhm. Also, mal sehen. Ja. Da bin ich neugierig, sagen wir es mal so.
Gut. Dann... Sonst noch was zu Hippo, ansonsten schon mal weiter. Der nächste Trailer mit einem Titel, mit dem wir uns alle arrangieren können. I Like Movies, Stefan.
Ja, mit dem Titel kann ich mich durchaus arrangieren. Auch der Trailer an sich sah jetzt nicht verkehrt aus, aber das wird so ein Film sein, den ich mir wahrscheinlich nie angucken werde. So diese typische Kiddie-Geschichte und ne, Coming of Age und Videothekenladen und so. Alles ganz nett, um das Wort einfach mal zu betonen. Nett, aber irgendwie nicht mehr. Und als Trailer war er in Ordnung, aber ich glaube, den würde ich mir so nicht angucken.
Ja, das geht mir auch so. Sympathisch auf der einen Seite und auch bestimmt ganz nett, mal rauszufinden, welche Filme da jetzt dann auch thematisiert werden oder so. Aber im Endeffekt dann halt trotzdem das Übliche und dadurch nicht wirklich interessant.
Ja, ich kann das nett auch irgendwie unterstreichen. Also, sah irgendwie ganz okay aus und der Typ mit der Heranwachsende, der da seinen Videothekenjob macht oder so, das kann, also der kann auch nervig werden, sag ich mal, auf Spielfilmlängen, Laufzeit oder so, aber ja, vielleicht wenn er irgendwo mal zum Streamen auftaucht, aber das ist jetzt auch kein Must-See-Kandidat, würde ich mal sagen. Gut, Must-See-Kandidat, Fragezeichen Rita, kann ich gleich für mich beantworten, für mich eher nicht. Geht um irgendwelche Mädchen, junge Frauen, die in Guatemala in irgendwie einer Einrichtung für was weiß ich, Mädchen gefangen oder festgehalten sind oder was, ja, oder eine psychiatrische Einrichtung, also so genau hat es der Trailer ja gar nicht gesagt oder gezeigt, die alle mit irgendwie mit Engelsflügeln rumlaufen und zur Näharbeit oder Zwangsarbeit, wie auch immer, gezwungen wurden. Also ich muss gestehen, ich wusste nicht so recht, wo der Trailer hin will und was er mir eigentlich was er mir dann eigentlich antrailern möchte und um was es in dem Film eigentlich gehen soll. Also ich habe es nicht so wirklich für mich mitgenommen. Von daher ist mir der auch irgendwie an mir vorübergegangen, muss ich ganz ehrlich sagen. Der hat mich irgendwie nicht gepackt und konnte mir inhaltlich auch nicht so wirklich weiterhelfen, was mir dann da oder was ich denn da erwarten sollte. Ich weiß nicht, ob es euch da anders ging.
Nicht ganz, also ein bisschen, glaube ich. Also A, mich hat er interessiert, auf jeden Fall. Ich fand es eigentlich ganz interessant. Also ist klar, ich weiß auch nicht, ob es jetzt eine Einrichtung ist, wie genau die festgehalten werden. Sie scheinen ja da irgendwie diese Näharbeiten zu machen. Also ist irgendwie so eine Art Sweatshop wahrscheinlich. Sie wurden ja irgendwie nach Kategorien Feen und Engel und so eingeteilt, also verschiedene Blöcke.
Prinzessinnen.
Und Prinzessinnen und sowas. Und ist halt so die Frage, ob das jetzt ein Gefängnis ist, ob es eine Anstalt ist oder ob sie einfach von irgendwelchen illegalen Ausbeuterpersonen festgehalten und zur Näharbeiten oder wie auch immer getrieben werden oder gezwungen werden, wollte ich natürlich sagen. Und da natürlich diese Dynamiken innerhalb der Gruppen und so weiter. Ich fand es eigentlich ganz interessant. Also jetzt nicht unbedingt die Geschichte an sich, sondern so, wie es jetzt aufgebaut war, auch tatsächlich mit diesen Engeln, Feen, Geschichten. Ein guatemaltekischer Film, den habe ich auch noch nie gesehen. Also ich fand es interessant. Also ich weiß auch nicht, da ob es mich über eine volle Laufzeit packen würde oder ob es irgendwie ins Übernatürliche geht oder irgendwie, ob es eine Thriller-Richtung einschlägt, irgendwann der Film. Aber wie auch Hippo würde ich den mir schon angucken wollen. Einfach aus Neugier und weil ich auch so die Art des Trailers eigentlich ganz, ganz interessant fand. Also so auch von den Bildern so ein bisschen her, obwohl es jetzt nicht groß die Bildersprache war, aber so von der Gestaltung, vom Szenenbild teilweise und sowas. Also deswegen, da bin ich definitiv auch irgendwie neugierig drauf, auch weil es ein bisschen was anderes als sonst ist.
Ja, da kann ich mich anschließen. So ging es mir eigentlich auch. Ist jetzt nicht mega supi, wo ich sage, wow, aber doch interessant genug. Und Guatemala habe ich auch noch keinen Film gesehen. Von daher, da ich immer gerne mal aus neuen Ländern was anschaue, wird der sicherlich, wenn er irgendwo läuft, wo ich ihn sehen kann, mal angeguckt. Insgesamt fand ich ihn einfach ja so ein bisschen spooky, dreamy, aber irgendwie ganz interessant von der Art und Weise. Deswegen, ja. Der Regisseur hatte wohl schon 2019 einen Film gemacht, den ich auch auf meiner Watchlist habe und noch nie gesehen habe. La Llorona. Über den bin ich auch mal gestolpert, weil er ganz gute Kritiken bekommen hat. Ist in USA, glaube ich, auch bei Criterion rausgekommen.
Okay.
Also irgendwas scheint er zu haben bei seinen Filmen, die er gemacht hat, so bisher.
Ja, mal schauen. Gut, die USA war ja vorne im Trailer zu sehen, läuft er bei Shudder. Muss mal gucken, wie er nach Europa kommt.
Ja, dann kommen wir zu was gänzlich anderen. F. Mary Kill. Und ich rate mal, das ist genau was für Andreas.
Juhu, ja, natürlich. Was denkst du denn? nein, natürlich nicht. Nee, tut mir leid, aber da war null Interesse, also nichts Interessantes dabei. Der hat keinen Witz, der hat keinen Charme, das ist 0815 Ware.
Ja. Ach komm, sag's doch, den würdest du dir auch im Streaming angucken, genauso wie ich wahrscheinlich.
Ja, also ich bin dabei, es ist 0815 und es ist jetzt wirklich nicht die Ausgeburt an Kreativität, aber wieso nicht?
Ja, sehe ich ganz genauso. Ich würde mir den auch einfach mal angucken, in der Hoffnung, 80 Minuten nett unterhalten zu werden. Hat ein R-Rating. Zwei bekannte Schauspielerinnen, nicht unbedingt gute, aber bekannte Schauspielerinnen und ach, warum nicht? Na, manchmal muss man auch sowas gucken und ich gucke auch viel Schlimmeres, also deswegen, warum nicht?
Ja.
Ja.
Supi, True Crime Podcast, yeah.
Ja.
Ja.
Ja, und im Endeffekt
weiß man, ja, aber also ich weiß eh schon, wie es ausgeht.
Ja. Dass alle drei der Serienkiller sind.
Ganz genau.
Das Serienkiller-Trio.
Ja. Das war ja wohl offensichtlich im Trailer, oder?
Bin gespannt, Stefan und ich werden es da nicht verraten, wie es ausgeht.
Ja.
Aber tatsächlich,
das werde ich ja sowieso lesen.
Ja. Tatsächlich ist das so ein klassischer, ist bei Prime verfügbar, guckt man sich an, Film irgendwie. Mm. Also für mich jedenfalls. Ja. Definitiv.
Ja. Gut, ja, Andreas, ist dann Queer eher was für dich? Es sah zumindest ein bisschen anspruchsvoller aus wie F. Mary Kill.
Nein, weil Romanze.
Oh. Ja.
Und ich kann mir viel gucken, dann echt noch eher F. Mary Kill, weil es eher mein Genre ist, aber so Love-Sachen, oh nee. Da muss schon wirklich was Besonderes sein.
Okay.
Und das hat der mir nicht transportiert. Ich habe ja sein, wie hieß der mit Timothy Chalamet?
Irgendwas mit Bone.
Nee.
Kommt gerade auch.
Nee.
Ach, den ersten da.
Ja, genau.
Ja, genau der.
Ja.
Okay.
Mit Armie Hammer.
Ja, genau. Mit Armie Hammer, genau.
Genau, aber der Titel weiß ich auch nicht.
Call Me By Your Name.
Ah, ja.
Ja, der war gut, muss ich sagen. Den habe ich angeguckt, der hat mir tatsächlich gefallen. Der hatte eine ganz gute Atmosphäre. Hier, ich weiß nicht, also es auf der einen Seite wirkt sehr ähnlich, und aber auch so überstilisiert, auch vom Trailer her schon wieder. Und nee, hab mich nicht angesprochen, muss ich ehrlich sagen. Das war wieder, Call Me By Your Name war jetzt nicht zu, ich sag, ja schon romantik.
Ja.
aber der wirkte mir schon ein bisschen zu sehr in die Richtung, und auch dieses zu viel Begehren und was weiß ich, und das, ja. Nee, ist nicht meins.
Okay.
Also egal ob Männlein oder Weiblein, also auch, das wäre mir egal, aber ich gucke mir auch keine Liebesfilme in der Regel an. Also warum sollte ich da eine Ausnahme machen?
Ich habe den Call Me By Your Name immer noch nicht geguckt, und ich würde mir eher den Queer angucken, muss ich gestehen, wenn ich jetzt vor der Wahl stehen würde.
Ja, und warum?
Mich macht William Burroughs so ein bisschen neugierig,
okay.
Weil das ja auf einem Burroughs-Roman basiert, und ich hatte auch Naked Lunch gelesen und mag auch den Film. Ich weiß jetzt nicht, ich kenne den Roman nicht oder die Geschichte oder wie auch immer, auf was das basiert. Aber sagen wir es mal so, würde ich einfach vor der Wahl stehen, würde ich irgendwie zu Queer tendieren. Ich habe auch den Trailer von Call Me By Your Name nicht im Kopf, und bei Queer sah es so ein bisschen so einfach von der Optik her auch dieses leicht düstere, verspielte, so ein bisschen Burroughs-mäßig aus, wenn ich so ein bisschen an Naked Lunch denke. Ich kann da auch völlig daneben liegen, aber prinzipiell würde ich auch sagen, reizt er mich auch nicht so sehr. Also, aber würde ich die Wahl haben zwischen beiden, zwischen Call Me By Your Name und Queer, würde ich irgendwie zu Queer tendieren. Vielleicht auch einfach, um Daniel Craig in der Rolle zu sehen. Aber ich bin bekanntlich auch nicht so der Romanzengucker. Und deswegen ist es halt auch nicht so ganz was für mich. Also eine gewisse Neugier ist dabei, einfach weil ich auch den Regisseur mag. Und wie gesagt, Burroughs macht mich neugierig, so wie die Performance auch von Daniel Craig. Aber ja, da bin ich auch nicht so ganz der Freund des Genres, sagen wir es mal so. Auch egal, ob Männlein oder Weiblein.
Okay. Also mich hat er auch nicht so wirklich gereizt. Ich fand die Optik ganz cool, auch mit diesem 50er, 60er Jahre Look und die alten Autos und dann ein bisschen so dieses teilweise weich gezeichnet, teilweise waren es ja dann auch Modelle oder so, das sah schon irgendwie ganz, ganz spannend und interessant aus, und Daniel Craig wäre jetzt durchaus auch noch so ein Faktor, aber dann, ja, weiß ich nicht, also da gibt es dann so viele andere Sachen, die ich vorher anschauen würde, bevor ich mir jetzt Queer anschaue,
ja.
Fand ich jetzt, also war jetzt nicht schlecht der Trailer, aber wie gesagt, das große Interesse hat er jetzt auch bei mir nicht geweckt. Wie gesagt, ein paar nette Sachen habe ich jetzt mitgenommen aus dem Trailer, aber ja, gibt so viel anderes, da wird der wohl einfach irgendwann mit der Zeit untergehen in dieser imaginären Watchliste im Kopf und dann werde ich den vermutlich, wenn er nicht irgendwo im Stream dann mal auftaucht oder so, auch nicht sehen. Weil gerade Armie Hammer gefallen ist, der möchte sich mit einem Podcast demnächst zurückmelden.
Hey!
Ja, keine Ahnung, ob der dann It's Hammer Time heißt oder so, ich weiß es nicht, aber bin ich erst über die Schlagzeile oder über die Titelzeile drüber gestolpert.
Okay.
Keine Ahnung, ob es den jetzt schon gibt oder ob es da noch ein bisschen hin ist.
Weiß ich gar nicht. Das kommt, glaube ich, erst.
Kommt okay. Erst.
Aber gut. Ganz sicher bin ich mir. Ich habe auch einen Ausschnitt gesehen, da hat er, glaube ich, mit seiner Mutter gesprochen. Die irgendwie so eine Hardcore, also Evangelikin oder wie man das sagt, also total, ich glaube an Gott und so. Und dass er so die einzige Enttäuschung in der Familie ist, weil er eher so buddhistisch angehaucht ist.
Achso, ich wollte jetzt gerade sagen, weil er das mit dem Leib Christi wortwörtlich genommen hat. Aber
kann auch sein.
Ja, gut.
Kommt er nicht aus so einer mega reichen Familie irgendwie, oder?
Das weiß ich nicht.
Oder vielleicht auch, weil die so irgendwie so eine reiche Predigerin oder so, ich weiß es nicht, hat er irgendwie, als es damals zu dem Skandal kam, irgendwie sowas über seine Hintergründe mitbekommen, aber bin da auch nicht im Thema drin.
Gut.
Hey. Ja.
Ja, können wir uns überraschen lassen. Aber dann wieder zurück zu unserem Podcast, sage ich mal. Dann soll es das mit den Trailern für diese Ausgabe gewesen sein. Kommen wir zu unserem Last Scene. Und da wird Stefan mit für seine Verhältnisse in einem echten Oldie anfangen.
Ja, ein Jahr jünger als ich ist der Film und zwar Halloween 1978. Ich war im Urlaub und hatte die Gelegenheit zu Halloween, mir den alten Halloween anzugucken in einem kleinen Programmkino in Göteborg und ich habe einfach mal die Gelegenheit ergriffen, weil ich Halloween auch schon ewig nicht mehr gesehen habe. Klar, die beiden Remakes von Rob Zombie und das aus dem Hause Blumhaus habe ich geguckt und die diversen Fortsetzungen auch. Aber irgendwie tatsächlich den alten relativ selten, Teil 1 und 2 und 3 kaum. Deswegen hat es mich auch einfach mal interessiert, ob ich den anders in Erinnerung habe und wie er heutzutage gerade auch nach den diversen Fortsetzungen und Reboots und Remakes und so wirkt. Worum geht es? Ganz Kurzfassung, weil es eigentlich jeder kennen könnte. Es geht darum, dass Michael Myers gleich zu Beginn des Films seine Schwester tötet, daraufhin inhaftiert wird. Sein Dr. Loomis sorgt dafür oder will eigentlich dafür sorgen, dass er ewig eingesperrt bleibt, weil er in ihm das reine Böse erkennt. Und eines Nachts bricht er dann doch aus und schafft es bis nach Haddonfield zu reisen, sage ich mal, mit dem Auto, also er stiehlt einen Wagen und fährt damit bis nach Haddonfield, wo damals er gelebt hat und den Mord begangen hat. Und Loomis hinter ihm her, weil er schon ahnt, dass er nach Hause zurückkehrt. Dort lernt das Publikum eine junge Teenagerin kennen, Laurie, gespielt von Jamie Lee Curtis. Und sie muss abends babysitten an diesem Halloween-Abend. Und dann kommt es zu ein paar Morden, sage ich mal, und der Konfrontation zwischen Laurie und Michael, die dann natürlich in den verschiedenen Fortsetzungen und verschiedenen Handlungssträngen dann noch weiter ausgeführt wird. Aber hier hat alles sozusagen seinen Anfang genommen. Wie erwähnt, 1978, Regie führte John Carpenter. Und ich muss sagen, er war unterhaltsam, aber hat irgendwie schon eine Menge von dem Klassiker-Bonus gezerrt irgendwo, weil mit den modernen Sehgewohnheiten kann man es einfach nicht mehr vergleichen. Er ist relativ ruhig und zahm. Also es passiert eigentlich relativ wenig, wenn man es so genau nimmt in dem Film. Auch der Bodycount ist nicht hoch und es geht mehr so, er steht halt rum und die Musik macht hier viel, das Heavy Lifting sozusagen, also einfach der Score, den auch eigentlich jeder kennt, die berühmte Halloween-Theme von John Carpenter.
Ich wollte gerade fragen, ist der Score auch von Carpenter selber?
Ja, genau.
Schon, okay.
Ja, also deswegen, der ist super und kennt man halt von diversen Klingeltönen und sonstiges irgendwie. Ja, das ist super. Und auch die Atmosphäre ist gut und es gibt ein paar echt coole Szenen. Ein paar Szenen funktionieren irgendwie nicht so ganz, sage ich mal. Zumal es gerade wenn man es schon 200.000 Mal im Nachhinein gesehen hat, klar, damals war alles neu und frisch, absolut. Aber auch da sind schon echt ein paar Klischees drin. Es geht halt darum, also was mir so aufgefallen ist, Michael bricht aus und fährt halt nach Haddonfield. Das sind irgendwie 157 Meilen, stand auf dem Schild, meine ich, gesehen zu haben. Und zwischendurch begeht er einen Mord, das aber offscreen sozusagen. Und Loomis fährt halt auch und muss zwischendurch mal telefonieren, weil er den Sheriff warnen will. Und er hält halt genau neben der Telefonzelle, wo Michael halt den Mord begangen hat, den er aber nicht mitkriegt, weil der halt im Gebüsch dahinter stattfindet. Man sieht es halt nur von der Kameraeinstellung her. Und solche Sachen sind halt dabei, wo man denkt, ja, okay. Na, und da sind noch ein paar Szenen drin in diese Richtung und ein paar unfreiwillig komische Momente. Ich habe es halt im Publikum gesehen, die im Prinzip mein Alter waren, mit ein paar Jüngeren dazwischen, und auch die haben halt zwischendurch echt schmunzeln müssen, so in Bezug auf manche Einstellung oder manchen Moment, der einfach so ein bisschen unfreiwillig komisch wirkte. Nichtsdestotrotz will ich den gar nicht schlecht reden, den Film. Er ist ein Klassiker und irgendwo gerade auch im Kontext betrachtet der damaligen Zeit und was das alles so ausgelöst hat im Genre und so weiter. Zu Recht, definitiv. Jamie Lee Curtis ist echt gut in der Rolle. Manch Nebenrolle ist nicht ganz so optimal, möchte ich sagen. Donald Pleasence als Dr. Loomis ist cool, obwohl er auch hier irgendwie, ich hatte ihn mir aktiver in Erinnerung irgendwie. Er macht eigentlich nicht viel, außer hinterher zu fahren und rumzustehen und kurz am Showdown aufzutauchen. Und er ist halt auch nicht so der sympathischste irgendwie. Das hat mich jetzt nicht alles gestört, aber das habe ich so ein bisschen anders in Erinnerung. Nichtsdestotrotz hat coole Momente drin. Der Score, wie gesagt, ist super. John Carpenters diverse Einstellungen, die man auch so von Fotos und von Ausschnitten so ein bisschen kennt, funktionieren alle prima. Und Jamie Lee Curtis echt gut gemacht, also auch damals echt jung und eine gute Scream Queen einfach. Die Morde sind halt harmlos in Bezug auf die heutige Zeit und auch halt das Ganze ist so ein bisschen, das ist schon Ende der 70er so. Es ist, wie auch Wolfgang schon gesagt hat, nicht so ganz meine Zeit, aber hat mich trotzdem gut unterhalten und hat seine Momente definitiv atmosphärisch stimmig und auch einfach kurz und bündig, sage ich mal. Der läuft knapp unter 90 Minuten und zieht gut an einem vorüber, ohne einen zu langweilen. Und ich hatte meinen Spaß, gibt dem 7 von 10. Wie gesagt, es war noch nie so einer meiner Lieblingsfilme, auch nicht aus dem Genre, wird es auch nie werden. Aber es ist definitiv ein guter Slasher. Und ich glaube, mindestens Andreas sollte ihn ja schon gesehen haben.
Ja, mehrmals.
Mehrmals, ja. Ich habe ihn bestimmt auch schon 3-mal jetzt gesehen, aber
ja, ist ein Klassiker. Ich habe ihn, wobei es auch schon eine Weile her ist, das letzte Mal 2018 gesehen. Okay. Letterboxd macht's möglich. Aber ich mag den sehr, weil, wie du schon sagst, klar, erstens ist es ein Klassiker. Also vieles basiert einfach darauf, was damals geschaffen wurde. Wobei man auch fairerweise sagen muss, wirklich neu war eigentlich ist ja auch nicht von der Konzeption her, aber es die Umsetzung war einfach für die damalige Zeit wirklich hervorragend. Und ja, er hat natürlich, das Pacing ist nicht mehr aktuell, trotzdem hat er einfach eine coole Atmosphäre und Jamie Lee Curtis ist einfach, ja, passt super in die Rolle. Donald Pleasence ist total nervig eigentlich, aber auch das passt irgendwie dazu. Deswegen, also ich mag den und honoriere den Weg, den er bereitet hat für viele gute Nachfolger. Und deswegen gebe ich dem auch regelmäßig die volle Punktzahl, einfach weil es ja einer der Klassiker überhaupt ist.
Hat auch den Weg geebnet für viele schlechte Nachfolger.
Auch dieses, ja, natürlich. Aber ja. Auch nur durch die Schlechten können wir die Guten zu würdigen wissen.
Absolut, ja, absolut.
Also, und ja. Jedes Mal muss ich sagen, wenn wir irgendwie über Filme von John Carpenter sprechen, ist auf der einen Seite natürlich wahnsinnig faszinierend, dass er insgesamt, glaube ich, für sein Alter in Anführungsstrichen gar nicht so viele Filme gemacht hat im Vergleich zu vielen anderen. Ich glaube 25 oder so, oder 20 bis 25. Und da ja auch ziemlich viel Kacke dabei war,
ja.
Muss man ja auch sagen. Aber, und auch da, auch die Kacke war immer irgendwie unterhaltsam. Also, ich weiß es nicht, wie es euch da so geht, aber ich finde, ja, ich weiß es nicht, aber
Ghosts of Mars.
Ja, Ghosts of Mars, Beispiel. An den musste ich auch denken.
Gerade. Ja, natürlich, ja. Der ist so das Erste, was einem immer einfällt, weil es jetzt, glaube ich, mit das Schlechteste, was er überhaupt gemacht hat. Aber auch der war, fand ich, irgendwie unterhaltsam. Oder auch Vampires.
Ja. Oh ja, oh, genau. Ja, der ist
nett. Also gut, ja. Mit James Wood und Cheryl Lee und ich denke mal, Stefan, Amber Heard in The Ward.
Ja, auch den.
Und, auch jetzt ja. Wirklich, wirklich ein guter Film und ich glaube, ich habe den auch echt kacke bewertet. Aber auch der hat irgendwo einen gewissen Unterhaltungsfaktor und das ja. Muss man ihm schon hoch anrechnen. Und wenn ich dann einfach so die guten Sachen nehme, wie The Thing, Escape from New York oder was weiß ich, auch In the Mouth of Madness.
Das Escape sind von einfach, L.A. war richtig kacke.
Ja, ja. Ja, auch das natürlich, aber es war ja auch ein Rip-Off von New York.
Ja, und, ja.
Ne, ja, ja. Aber, oder Assault on Precinct 13, also so ein, das ist auch ein Klassiker, der dieses, dem Belagerungsfilm, sag ich mal, für den Mainstream schon fast geöffnet hat damals und das ist eben einfach hoch anzurechnen und deswegen mag ich Carpenters Filme einfach auch.
Ja, ja, kann man nichts anderes sagen. Also ist schon guter, ja. Definitiv. Ja, deswegen. Und ja, was ich auch nett fand, war einfach, dass das Kino, wo ich drin war, hat halt diverse solche Vorstellungen. Danach lief zum Beispiel auch Bram Stoker's Dracula. Da wollte ich aber schon woanders sein, sonst hätte ich mir den stattdessen angeguckt. Aber die hatten halt auch die Trailer davor. Also die alten Klassiker-Trailer, die hatten halt Bram Stoker's Dracula, die hatten Nightmare on Elm Street, den ersten, auch Stirb langsam, den Original-Trailer und so. Und das war echt irgendwie ganz, ganz nostalgisch, da zu sitzen und denkt, oh ja, Stirb langsam im Kino wäre natürlich auch irgendwie ganz nett.
Ja, vor allem und, dann zu Weihnachten.
Richtig, genau, da, im Dezember läuft er da auch.
Ja,
und da dachte ich nämlich auch so, es ist schon eine nette Stimmung. Und natürlich, wie gesagt, das Publikum passte und dann an Halloween ging dann los und die Musik setzt ein und war nett auf jeden Fall deswegen. Und wie gesagt, ich kannte den ja auch im Vorfeld, ich wusste auch, was ich mich einlasse und ich wollte ihn ja nochmal sehen und habe es auch definitiv nicht bereut. Hast du den mal irgendwie geguckt, Wolfgang?
Nee, ich habe Halloween, glaube ich, nie gesehen. Ich bin mir aber der popkulturellen Relevanz bewusst. Also mir sagt auch die Maske was oder Michael Myers natürlich und der Score ist mir auch bekannt und dass Jamie Lee Curtis dann halt auch so diesen Prototypen der Scream Queen irgendwie gestellt hat. Aber ich habe Halloween selber, glaube ich, nie gesehen. Ich müsste den mal auf die Leihliste, glaube ich, setzen bei Videobuster. Ich habe nur eins dieser schlechten Sequels mit Halloween Age 20 gesehen, das dann irgendwie mit Josh Hartnett und wer war, Michelle Williams war da, glaube ich, auch dabei, oder?
Ja, ich glaube auch.
Das war glaube ich, der einzige Halloween-Film, den ich gesehen habe.
Okay.
Und die neuen, da diese neue Trilogie oder so, das ist mir dann auch, da sind mir die Trailer dann auch schon zu brutal irgendwie und zu heftig.
Ja, dann guckt ihr nicht die Rob Zombie-Version an.
Nein,
okay. Die sind nochmal eine Stufe härter.
Okay.
Ja. Genau, das ist soweit von mir als Last Scene dieses Mal.
Alles klar, dann vielen Dank dafür und dann gebe ich weiter an Andreas.
Ja, ich habe zwei Sachen im Angebot, wobei ich eins relativ kurz abhandeln werde. Ich habe mir im Rahmen des Braunschen Familienfernsehabends Family Pack angeguckt auf Netflix. Eine französische Komödie, Loup-Garou im Original, basiert auf dem Karten oder ja, Spielprinzip die Werwölfe von Düsterwald, falls es jemanden was sagt. Im Endeffekt geht es darum, dass mehrere Personen miteinander spielen. Ein, glaube irgendwie paar, die Mehrheit ist, sind Dorfbewohner und 2 bis 3 sind Werwölfe. Keiner weiß, wer was ist und man muss dann eben rausfinden, wer die Werwölfe sind. Und die Dorfbewohner oder die stimmen dann, jede Runde wird abgestimmt, wer ein Werwolf ist, der wird dann, der stirbt sozusagen oder wird getötet und scheidet aus. Und am Schluss gewinnt halt die, entweder die Werwölfe, wenn mehr Dorfbewohner tot sind, oder eben die Dorfbewohner, wenn die Werwölfe tot sind. Das ist so das Prinzip dieses Spiels. Hier ist es so, dass im Endeffekt ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, Jumanji-mäßig abläuft, weil dieses Spiel ja die Familie ins Mittelalter packt und die Familie Vassier und die im Endeffekt dann feststellen, ups, das Spiel ist hier echt und wir müssen rausfinden, wer die Werwölfe sind, um hier wegzukommen. Das Ganze ist ähnlich spannend, wie ich das jetzt erzählt habe, nämlich gar nicht. Die Tricks sind ziemlich, ja, mäßig. Es ist tatsächlich eher ein Kinderfilm oder vielleicht für jüngere Zuschauer gedacht, auch wenn ein paar Werwölfe mitspielen und es dadurch ganz leicht gruselig wird, aber es hält sich dann doch in Grenzen. Bekannt ist im Endeffekt Jean Reno, der spielt den Großvater. So alt ist der auch inzwischen schon, dass er das machen kann. Und ja, empfehlen kann ich es definitiv nicht. Das Problem ist halt so, wie es leider so oft ist mit französischen Filmen, der Humor ist nicht wirklich witzig. Ja, und an sich plätschert das Ganze so ein bisschen vor sich hin. Von daher kann ich da auch, wie gesagt, keine großartige Empfehlung aussprechen, außer man hat eine Familie, mit der man es guckt und die fühlt sich gut unterhalten, dann passt das. Ich würde dem ja so 1,5 von 5 oder 3 von 10 geben, weil 1-2 Gags waren dann doch tatsächlich gut. Ich sage nur Pfeil rausziehen, aber ansonsten war es im Großen und Ganzen eher langweilig. Gibt es übrigens auf Netflix zu gucken, falls der ein oder andere doch Interesse hat. Ja, so viel dazu. Das war mein erster Film, Family Pack oder Loup Garou, wie er im französischen Original heißt.
Eine Runde Among Us klingt spannender irgendwie.
Definitiv. Wobei, ja, da wird es schwierig, das umzusetzen.
Ja. Super. Also keine Ahnung, ich fühle mich da jetzt irgendwie von deiner Inhaltsangabe mit keiner weiß,
ja, es ist schon ähnlich, so. Klar, da weißt du ja auch nicht, wer der Verräter ist und muss den rausfinden. So. Da ist aber bei Among Us noch ein bisschen interessanter, weil ja der Verräter auch Aufgaben noch zu erledigen hat und so, und das macht es dann doch ein bisschen interessanter. Da bei den Werwölfen, wenn du das Spiel selber spielst, weil es ja mehr so ein Gesellschaftsspiel ist, sage ich mal, ist halt der psychologische Effekt ein bisschen interessanter. Wenn du da so als Gruppe sitzt und die halt sich gegenseitig beschuldigen müssen oder rausfinden sollen, wer ist. Aber leider davon nicht viel im Film zu sehen, und Psychologie haben sie da nach Hause geschickt. Ich glaube mal nicht, Stefan, dass das was für dich ist.
Nee, da glaubst du richtig.
Ja, wie gesagt, ich hätte es alleine auch nicht angeguckt, aber er wurde eben ausgewählt und dann guckt mal mit. Gut, dann switche ich gleich mal um zu was doch definitiv Besserem, auch wenn ich etwas zwiegespalten bin. Ich habe mir Exhuma angeguckt. Exhuma ist ein koreanischer, ich sage jetzt mal, Gruselfilm. Ich weiß, es ist ein bisschen schwierig, den zu klassifizieren, weil, darf ich nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall... weil man würde indirekt tatsächlich ein bisschen was spoilern, wenn man zu viel verrät, und das ist echt doof, weil er doch interessant genug ist, um ihn sich anzugucken, aber man muss sich auf die ein oder andere Überraschung gefasst machen, in welche Richtung das Ganze geht, und das kann kann man positiv annehmen, wie ich das getan habe. Es kann aber auch den einen oder anderen komplett raushauen aus dem Film. Es ist auf jeden Fall, geht es um Schamanen, die ein Junge, also Warim und Bongil, ein männlicher und ein weiblicher Schamane, die zusammen nach Los Angeles gerufen werden zu einer koreanischen Auswandererfamilie oder Einwanderer, je nachdem von welcher Seite man das sehen will, die seit Generationen von ja so Geisterbesuchen aus dem Jenseits geplagt werden, meistens immer oder hauptsächlich die Erstgeborenen der Brutlinie und die Familie hat ein Neugeborenes und das ist im Krankenhaus, weil es permanent schreit. Die Ärzte können aber nichts rausfinden. Und anscheinend hat diese Besessenheit oder diese Geisterbesuche oder diese Rufe aus dem Grab eine Ursache in der Vergangenheit. Und deswegen ist es wichtig, das Grab des Großvaters zu finden. Und deswegen wird auch nach Korea gereist und der renommierte Geomant, wie das so schön übersetzt heißt, oder halt ja Meister der Schamanen zu Rate gezogen. Der wird gespielt von Choi Min-sik, den wir ja alle, denke ich, inzwischen ganz gut kennen. Und sie finden dieses, oder das Grab wird auch gefunden, aber das Ganze ist ein bisschen anders, als sie sich das gedacht hatten. Es ist an einer sehr abgelegenen Stelle. Keiner weiß eigentlich, warum das genau hier ist und warum es so weit außerhalb. Aber sie machen im Endeffekt so eine Art Grabexorzismus, um es mal so grob zu umschreiben. Und im Endeffekt kann man sagen, läuft es natürlich nicht so wie erwartet. Und das Unerwartetste ist, dass der Film da, als das Ganze stattfindet, ich glaube mal gerade mal ein Drittel vorbei ist und noch ganz viel passiert und es auch in ganz andere Richtung noch geht. Mehr will ich dazu erstmal nicht sagen. Ich kann sagen, es ist optisch, visuell ein ganz toller Film. Er hat also wirklich grandiose Bilder. Darstellerisch auch super gut besetzt. Wie gesagt, Choi Min-sik, ja, seit Oldboy oder I Saw the Devil, einer der Aushängeschilder Koreas. Und auch die anderen Darsteller, tut mir leid, falls ich falsch ausspreche, Yoo Hae-jin, der auch bei A Taxi Driver schon dabei war, ist mit dabei. Und auch sehr bekannt, glaube ich, Lee Do-yoon, der auf in der Serie Sweet Home auf Netflix auch eine größere Rolle hatte. Und also wie gesagt, da sind einige in Anführungsstrichen bekanntere koreanische Gesichter dabei. Also optisch definitiv unglaublich interessant und auch musikalisch interessant, weil sehr zum Teil in die koreanische mythische Richtung geht. Und das war nicht ganz uninteressant zu sehen. Ob wie viel daran jetzt wahr ist oder nicht, weiß ich auch nicht, aber ist auch insgesamt ganz gut gemacht, weil der Film spielt auch natürlich gerade am Anfang so mit dieser Idee, ja gut, die zocken die ja nur ab, was ist denn da wirklich dahinter? Oder von daher, ja, ich an der Stelle will ich gar nicht zu viel erzählen, weil da könnte mir doch noch das ein oder andere rausrutschen, was ich nicht möchte. Problem ist, und muss man auch ganz ehrlich sagen, der Film ist eigentlich zu lang. Lustigerweise hat er aber für mich nicht so wirkliche Längen gehabt, aber er wirkt dann tatsächlich durch verschiedene Komponenten etwas holprig. Ich war lange im Überlegen, welche Wertung ich dadurch geben soll, und dachte erst eine 7 so, aber ich dachte mir, nee, weil er sieht wirklich so toll aus und er ist eigentlich so interessant gemacht, dass ich am Ende dann doch auf einer 8 gelandet bin oder einer 4 von 5. Mag vielleicht ein bisschen zu viel sein, aber andererseits hat er sich's auch verdient. Der Regisseur sagte mir nichts. Er hat aber, glaube ich, ja, auf Netflix auch noch einen Film, Swaha, The Six Finger. Den habe ich auch schon mal gesehen. Kann mich nicht wirklich erinnern, weil es auch schon eine Weile her ist, aber dem habe ich mal zumindest eine solide Wertung gegeben und von daher scheint der Typ schon ein bisschen was drauf zu haben. Wer sich für koreanisches Kino interessiert und auch ein bisschen Suspense und Mystisches und Gruseliges ertragen kann, dem sei der Film definitiv empfohlen. Exhuma, aktuell auf Blu-ray erhältlich. So viel dazu. Wie sieht's aus?
Ich habe mal bei Prime gerade mal auf die Watchlist gesetzt. Vielleicht kommt er da irgendwann, da kostet er aktuell noch Geld, aber.
Ja, ich hatte mir wieder in der 99-Cent-Aktion ausgeliehen. Ja. Das ist echt eine super Idee. Das ist einmal im Monat und da kann man immer mal wieder was gucken, was man vielleicht sonst übersehen würde oder auch mal erstmal antesten will, bevor man sich was eine Scheibe kauft oder so.
Ja.
Ja, wenn er mit bei Prime mit drin ist, könnte ich vielleicht einen vorsichtigen Blick riskieren, aber ich glaube, das ist nicht so ganz.
Ja, ich weiß, ist schwierig. Also es gibt ja ein paar so koreanische Filme, wo ich dann immer denke, könnten die Stefan gefallen. Mhm. Es gibt ja auch diesen anderen Geisterfilm The Wailing, den ich auch super finde. Aber den würde ich dir nie empfehlen.
Okay. Den habe ich vor ein paar Wochen erst wieder angeschaut. Der ist schon auch so intensiv und krass.
Absolut, irgendwie. Ne? Also und auch einfach mega interessant. Aber ich weiß, dass ich glaube, Stefan da maximal mittelmäßig unterhalten wäre. Und der ist auch relativ lang. Ich glaube, der dauert sogar 2,5 Stunden oder so.
Und, Stefan scheitert da dann, glaube ich, auch an dem eher hilflosen Dorfpolizisten wieder.
Ja, und auch dieses.
Ja.
Weil es spielt halt auf dem Land und das macht viel und gehört da natürlich dazu, aber.
Ja, ich verstehe schon.
Ja. Mhm. Wobei man ja mal sagen muss, auch ein bayerischer Dorfpolizist hat jetzt nicht unbedingt die Weisheit mit Löffeln gefressen oder einer aus Texas oder sonst wo. Also, ne, da sind jetzt auch nicht alle die intelligentesten, aber egal. Auf jeden Fall Exhuma, sehr interessant, nicht perfekt, aber einen Blick könnte man riskieren.
Gut, ja, dann vielen Dank dafür und ich habe leider nichts gesehen, was ich euch vorstellen könnte, deswegen schreibt mal auch direkt weiter zu unserem Hauptreview und da haben wir uns dieses Mal Monkey Man angesehen und Stefan wird uns nicht deine Inhaltsangabe dazu geben.
Ja, Monkey Man spielt in Indien in einer fiktiven Stadt. Yatana hieß sie, glaube ich, oder heißt sie, glaube ich, in dem Film. Auf jeden Fall lernen wir dort Kit kennen, gespielt von Dev Patel. Der verdient sich sein Geld in illegalen Hinterhofkämpfen, Boxkämpfe, also Kickboxkämpfe, vollen Körpereinsatz, wo er auch schon mal freiwillig verliert, um halt dem Promoter und den Wettenden entsprechend entgegenzukommen. Und wie wir feststellen, relativ schnell ist er relativ traumatisiert, beziehungsweise er hat in der Kindheit etwas Schreckliches erlebt, unter anderem den Tod seiner Mutter. Da hat er auch starke Brandmale an den Händen und ähnliches. Und ist hinter jemanden her. Es ist im Prinzip eine klassische Geschichte, wo er den Mörder seiner Mutter sucht in dem Sinne und er kommt der Sache langsam auf der Spur in dieser Großstadt. Da ist es zum Beispiel so, dass er die Möglichkeit hat, in einem exklusiven Club zu arbeiten, wo er auch relativ schnell die Spur wieder aufnehmen kann und dort die Mörder seiner Mutter sozusagen wieder trifft. Denn der Haupttäter in dem Sinne ist zum Beispiel ein sehr bekannter Polizeichef. Dann spielt auch noch ein religiöser Guru eine Rolle. Und das Zeichen des Clubs, so eine Krone, ist auch in Erinnerung geblieben als Kind während eines Massakers, in dessen Rahmen auch seine Mutter ums Leben kam. Das Ganze hat natürlich auch mit diesem Guru zu tun. Wie genau, will ich gar nicht ins Detail gehen. Auf jeden Fall, schleust er sich so ein bisschen da ein. Er übernimmt einen Job, den eigentlich sonst keiner haben will, arbeitet sich so ein bisschen hoch, indem er auch jemanden dort kennenlernt in dem Club und ihn mit zu einem dieser Kämpfe nimmt, dadurch ein bisschen Geld ihm gewinnen lässt und dementsprechend auch wieder einen Bonus bekommt. Es steigt auf, er muss nicht mehr in der Küche arbeiten, sondern oben im Club, wo die Reicheren bedient werden. Dort ist er dann als Kellner tätig und spielt natürlich weiterhin mit dem Gedanken, ja, den Mörder seiner Mutter zu töten. Als die Gelegenheit sich einmal bietet, geht es allerdings schief. Das ist kein großer Spoiler, da es relativ zur Mitte des Films passiert. Dementsprechend passieren da auch noch ganz andere Dinge. Er wird wieder gejagt durch die Stadt, gerät an jemand anderes oder beziehungsweise an einen Personenkreis. Und von da aus bewegt sich die Handlung weiter. Es ist im Prinzip eine ganz klassische Rachegeschichte, eingebettet in einem typischen indischen Setting sozusagen. Ja, so viel dazu erstmal.
Ja, vielen Dank dafür und ja, Andreas, deine ersten Eindrücke zum Monkey Man.
Ja, am Anfang tat ich mich tatsächlich ein bisschen schwer reinzukommen, muss ich sagen. Rein von der Story her, weil ich nicht wusste, in welche Richtung es geht. Wenn ich mich richtig erinnere, wird an einer Stelle auch, glaube ich, John Wick erwähnt. Und eigentlich geht das schon ein bisschen in die Richtung, aber eben nicht zu sehr. Was ich dann so im Laufe des Films ganz gut fand und mich auch zunehmend einfach das Visuelle auch hier in den Bann gezogen hat und hier nochmal auch ein bisschen die Musik dazu, die zwar jetzt nicht immer hundertprozentig passte, aber immer irgendwie eine interessante Auswahl hatte. Und das hat mich doch dann über die Laufzeit zunehmend mehr unterhalten. Und ja, das erstmal so vorab zu den positiven Eindrücken, die ich gewinnen konnte.
Es ist lustig, dass du das sagst mit diesem schwer reinkommen, weil mir ging es ähnlich. Ich möchte es jetzt gar nicht auch so negativ bewerten, sondern es war halt irgendwie... es geht ja mit diesem Kampf da los oder so, und dann haben wir immer wieder so ganz bruchstückhaft, so ganz kurze Rückblenden, die da ein bisschen in seine Vergangenheit gehen, und gerade am Anfang des Films weiß man da noch nicht so recht, um was es denn eigentlich geht und was uns das jetzt sagen will, was er immer mit fortschreitender Laufzeit immer ein bisschen vertieft und weiter erklärt, oder die Rückblenden auch ein bisschen ausführlicher wären und wir dann ja auch da seine Hintergrundgeschichte und das Trauma dann ein bisschen genauer erfahren und lernen, was da in seiner Kindheit passiert ist. Ja, war in der Tat anfangs ein bisschen schwer einzuordnen, hat mich aber irgendwie dann auch bei der Stange gehalten, klingt jetzt auch so negativ, sondern mir ging es dann so, dass ich halt schon wissen wollte, was da passiert ist, und ja, auch dieser John Wick-Kommentar, der da einmal fällt, also da, ja, er hat da schon ein paar echt coole Kampfsequenzen, die da ziemlich roh und brutal und mit brechenden Knochen auch daherkommen, jetzt auch insbesondere auch abseits des Rings, wo er sich sein Geld verdient, sondern da, wo es dann halt auch richtig zur Sache geht, und das sah schon sehr cool aus und war halt auch echt cool gemacht, oder auch diese Verfolgungsjagd da durch die Stadt und über die Dächer, das war schon irgendwie sehr cool auch anzuschauen als Film.
Ja, also ich hatte nicht so die Probleme, irgendwie reinzukommen. Ich kann es verstehen, was ihr gesagt habt. Kann es ein bisschen nachempfinden, aber habe es jetzt nicht irgendwie so empfunden, als ich es gesehen habe. Ich hatte immer so der Gedanke, ich gucke mir so einen klassischen John Wick-Rache-Klon an, was auch nicht verkehrt wäre, weil wenn es gut gemacht ist, sehr gern. Letztendlich ist er auch nicht viel mehr, aber ich mochte, wie Andreas das schon gesagt hat, irgendwie die Atmosphäre, durch die Musik, die auch da war, einfach dadurch, dass es in Indien spielte und ich eigentlich nicht so viele indische Filme gucke, dass da trotzdem farbenfroh war, obwohl er einfach düster und ähnliches war. Man sieht die typischen indischen Kostüme auch im Rahmen einer Kampfszene zum Ende hin. Es wird zum Glück nicht gesungen, aber so dieses Flair, einfach auch diesen Großstadt-Moloch teilweise, wo man sieht, dass die überall liegen und schlafen, weil es einfach überfüllt ist, die Kluft zwischen Arm und Reich, wo man einfach auch weiß, wie es in Indien eigentlich so ist. Und einfach so die ganze Atmosphäre auch mit den Kämpfen, mit den Masken und ähnliches, das hat mich am meisten bei Laune gehalten, sag ich mal, weil ich es einfach gut eingefangen und optisch ansprechend fand. Die Handlung, ja, ist wie gesagt jetzt nicht so der Faktor für mich gewesen, definitiv nicht. Ich fand die Action ebenfalls gut. Auch da muss ich sagen, sie war jetzt nicht irgendwie bahnbrechend oder ähnliches, weil man ähnliche Kampfszenen auch inzwischen gewohnt ist, aber sie haben funktioniert. Und was ich einfach auch gut fand, ist ja mit Dev Patel in der Hauptrolle und er hat ja auch Regie geführt. Und ich muss auch sagen, für ein Regiedebüt ist echt ein kompetenter Film geworden. Also man sieht da irgendwie nicht so groß die Unterschiede zu manch gestandenem Action-Regisseur und dafür, dass er auch nie als irgendwie im Action-Bereich groß seinen Namen hatte, hat er sowohl körperlich, sage ich mal, in den Szenen, wo man ihn nicht in einer Maske sah, als auch als Regisseur und Darsteller überzeugt. Und das fand ich eigentlich so das Gesamte eigentlich sehr ansprechend. Und ja, mich hat der Film gut zu unterhalten vermocht, absolut.
Ja, also unterhalten hat er mich auch wunderbar. Auch ich kann auch das Lob auf Dev Patel kann ich auch nur auch nochmal wiedergeben. Also das ist echt in dieser, mit diesen verschiedenen Hüten, die er da aufhat, das Drehbuch hat er ja auch geschrieben dazu. Also er hat ja mehr oder weniger alles dann an diesem Film gemacht. Also das ist schon echt eine Wucht. Ich fand ihn vielleicht ein bisschen zu lang, also es hätte man vielleicht das ein oder andere hätte man durchaus auch ein bisschen straffen können. Da ist diese Nachtclub-Tänzerin wie auch immer, die da in dem Club auftaucht, die da ein paar Mal das Bild läuft, aber außer schön ausschauen oder so, hat die jetzt auch keinen irgendwie Mehrwert für den Film gehabt oder so.
Oh, schon.
Ja.
Ja, ohne sie, wer weiß, wie es dann ausgegangen wäre.
Ja. Ja, okay. Aber also wie gesagt, mir hätte es jetzt, wenn er jetzt 10 Minuten, Viertelstunde oder so gestraft worden wäre, hätte ich jetzt nicht ganz schlecht gefunden. Und dann auch das, was Stefan ja schon gesagt hat, da immer so ein bisschen mit diesen gesellschaftskritischen Anspielungen, also zum einen ja die Leute, die da auf dem Pappkarton auf der Straße schlafen müssen und dann die Superreichen, die sich da in diesem Club vergnügen und natürlich auch mit den Geschehnissen, mit den Leuten, die da eben wie man es eben aus der Rückblende auch von seiner Mutter sieht, die da zwangsgeräumt werden mit Polizeigewalt und um da einfach Platz zu machen für diesen Guru oder so. Also das ist schon irgendwie auch sehr, sehr kritisch. Sie haben es ein bisschen entschärft, das Ganze, weil sie da diese ganzen nicht das Hindu-Orange verwendet haben, sondern da von den Nationalisten, sondern das alles dann mit roten Fahnen irgendwie geschmückt haben, also sich ein bisschen zurückgehalten hat, aber natürlich unterschwellig dann schon auch so ein bisschen diese Gesellschaftskritik dann auch mitnehmen und ja, dann auch diese Verfolgungsjagden durch diese Blechhütten und diese fast schon Slum-ähnliche Gegenden. Und da gibt es ja auch dann diese eine Fight-Sequenz da in diesem Bordell oder was das war. Also das ist schon sehr eindrücklich inszeniert auch alles.
Ja, definitiv. Mir ging es auch so wie dir, dass er tatsächlich ein Ticken zu lang ist. Aber es war jetzt noch so in einem Rahmen, wo es akzeptabel war, sage ich jetzt mal. Mhm. Ja, von dem von der Kritik her, ich denke mal, es ist es legitim für jemanden wie Dev Patel, das glaube ich in so einem Film einfach unterzubringen, weil es dann doch einfach für ein größeres Publikum ist. Andererseits muss man halt auch sagen, in der Regel, die meisten werden sich nicht wirklich dafür interessieren.
Ja, klar.
Aber was mich noch ein bisschen so gestört hat, muss ich auch sagen, ist so, wie soll ich das ausdrücken? Er hat ein bisschen zu viel auf die Fresse bekommen. So. Was dann, das fand ich dann, weil ich sag mal, wenn ich so viel einstecken muss, dann stehe ich halt auch nicht unbedingt wieder auf. Und das ist so immer so ein Ding. Und er wirkte halt auch trotz seiner Kämpfe im Ring halt nicht wirklich austrainiert, in dem Sinne, so was Kampftechniken oder ähnliches betrifft. Und am Anfang dachte ich noch, ja, okay, er hält sich halt einfach nur zurück, weil er halt erstmal viele Sachen in Erfahrung bringen will und er verliert ja auch absichtlich im Ring, um das Geld zu machen und so. Aber auch dann am Schluss, als er halt gegen die bösen Jungs kämpft, wirkt es nicht so, als wäre er jetzt der Macher so ungefähr. Was natürlich schön ist auf der anderen Seite, weil es nicht zu sehr John Wick ist. Aber wenn ich dann schon so viel trainiere und auch so im Fight bin und im Ring und alles, und das wirkte dann ein bisschen inkonsistent in meinen Augen, aber jetzt nicht zu negativ, um es dann den Film schlecht zu machen oder so, aber das hätte noch ein bisschen netter gelöst werden können in meinen Augen.
Ich fand es eigentlich gut, dass es nicht so John Wick-mäßig völlig stylisch durchchoreografiert war, sondern dass die Kampfszenen halt schon so ein bisschen so diesen rohen, brutalen Charakter irgendwie hatten und auch eher nicht schadlos quasi aus diesen Kämpfen rausgegangen ist, sondern schon halt auch ordentlich auf die Fresse bekommen hat.
Ja, natürlich, ja. Aber trotzdem, wie gesagt, für jemanden, der eigentlich dann so viel kämpft im Ring und hätte er ein bisschen mehr drauf haben können.
Ja, weil also, meistens in Unterzahl.
Ja.
Ja. Also, wie gesagt, ich kann mich nur wiederholen, ein guter Genrefilm, den ist interessanter gemacht, also der viel davon profitiert einfach durch das Ambiente, weil hätte man den jetzt einfach 1:1 irgendwie in Chicago spielen lassen oder so, hätte man gesagt, oh, mal wieder so ein John Wick-Klon, so ungefähr.
Ja, aber ich glaube, da hätte auch dieses ganze Spirituelle oder so, das ja dann gerade im zweiten Teil auch dazukommt, hätte da auch nicht funktioniert, wenn du das irgendwie ins kalt, düstere Chicago irgendwie so
in Asien spielen oder dann
hier natürlich. Das ist klar. Also und das meine ich damit, es passt da einfach.
Ja.
Und es war jetzt irgendwie, klar gucke ich auch asiatische Kampfsportfilme oder solche Action-Thriller, aber hier passt es einfach irgendwie alles ganz gut zusammen.
Ja, und eine gute Mischung.
War eine gute Mischung, genau. Und die Optik passte und die Kämpfe waren nicht zu unübersichtlich geschnitten und es war eigentlich alles irgendwie ganz, also wie gesagt, ich bin da wirklich zufrieden rausgegangen. Ich gebe euch recht, man hätte ihn hier und da ein bisschen trimmen können, absolut, aber ich war relativ positiv angetan, weil ich gedacht habe, wie gesagt, es ist halt so einer dieser Filme mal wieder, die mich bestimmt unterhalten können, aber bin dann doch irgendwie positiver aus der Sache rausgegangen, als ich irgendwie im Vorfeld die Hoffnung drauf gehabt hätte, sagen wir es mal
ja,
so.
Ja, absolut. Also ich habe mir eigentlich auch nicht so viel dabei gedacht oder so, dass da wirklich ein unterhaltsamer Film dabei rauskommen könnte und war dann doch positiv überrascht. Andererseits muss man natürlich auch sagen, einer der Produzenten oder der Produzent ist Jordan Peele. Der hat natürlich auch ein bisschen Ahnung. Und
der ist, glaube ich, erst danach dazugekommen.
Aber nicht umsonst.
Ja, weil der Film war, glaube ich, schon fertig und war, soweit ich das jetzt mitbekommen habe, schon an Netflix irgendwie verkauft.
Korrekt.
Und Jordan Peele hat den dann da nochmal irgendwie mit seiner Produktionsfirma irgendwie nochmal Netflix abgekauft, um ihn ins Kino zu bringen oder so. Ja,
und hat dann Universal Pictures verkauft.
Ja, genau.
Nee, logisch, aber er hat, wie gesagt, trotzdem ist er ja ein Produzent und
klar.
Er hätte es ja auch wahrscheinlich nicht mit jedem Film gemacht. Also er hat da ja auch, denke ich, dann definitiv Potenzial gesehen, auch den ins Kino zu bringen. Und von daher kann man, wie gesagt, bei einem Mann wie Jordan Peele, der ja selber auch keine schlechten Filme macht, schon ein bisschen was erhoffen. Natürlich kann das auch mal schief gehen, aber so die Grundeinstellung, denke ich, ist da schon in Ordnung. Interessant fand ich auch, als ich gelesen hatte, dass der ja unter anderem auch während der Covid-Pandemie gedreht wurde und da auch dezent mal das Geld zwischendurch gefehlt hat und bestimmte Szenen dann nach Defekten der Kameras auch zwischendurch mit GoPros und dem Smartphone gedreht wurden, weil nichts anderes zur Verfügung stand. Und dafür sah der eigentlich insgesamt ziemlich gut aus.
Also ich wollte vorhin auch schon sagen, wenn wir jetzt gerade auch so ein bisschen bei der Produktion sind, das Ding ist für 10 Millionen entstanden.
Das ist eigentlich eine lächerliche Summe, ja.
Verballern andere das Zehnfache und es schaut genauso aus.
Also das ist bei anderen schon das Werbebudget.
Ja, also das ist schon auch irgendwie krass, was du da dann teilweise ja auch erreicht haben oder wie du dann gesagt hast, wenn das Geld ausgeht oder die Kameras gingen, glaube ich, dann mal kaputt oder so, dann mussten sie mit Smartphone und GoPro oder so filmen und das, also das ist schon irgendwie, ja, es ist jetzt dem Film nicht negativ anzulassen oder ist nicht negativ aufgefallen, dass wir das gemacht haben.
Nee, und wie ich auch schon gesagt habe, es ist einfach ein Debütwerk von ihm.
Ja. Ne?
Muss ja für manch anderen, der unter so einem Stress steht, Hauptrolle, Drehbuch, Regie, Debüt und dann gehen Kameras kaputt und das Budget ist knapp und da muss man auch die Nerven bewahren, sage ich mal.
Ja.
Und deswegen, also da kann Dev Patel echt stolz auf sich sein, dass er das so hingekriegt hat.
Ja.
Und richtig, hat da auch nicht ohne Grund, der Jordan Peele angebissen, sage ich mal, und den in die Kinos gebracht. Und er ist ja auch absolut kinotauglich. Also hätte man den im Kino geguckt, wäre man auch zufrieden gewesen.
Ja, gut. Mehr würde mir jetzt im Moment auch gar nicht einfallen, weil inhaltlich halt einfach auch relativ...
Ist keine tiefgründige Story.
Ja, so, ja. Nein, das einzige tiefgründigere ist halt tatsächlich im Endeffekt das Ausbeuten von Frauen, Unterdrückung der Armen oder so, aber es bleibt halt auch tatsächlich nur an der Oberfläche und im Kern ist es halt ein klassischer Actionfilm.
Ja.
Tja. Wie schaut es wertungstechnisch bei euch aus,
Andreas? Ich kann ja anfangen.
Oder Stefan?
Ja, ich knappe 8 von 10. Also ich war sehr zufrieden. Und wie gesagt, durch das Ambiente, durch die Atmosphäre und die Optik so ein bisschen war ich echt positiv angetan, würde ich sagen. Eine sehr knappe 8 von 10, aber irgendwie würde ich ihm die gönnen.
Ja. Ich komme von der anderen Richtung und sage eine sehr gute 7.
Okay. Ja, und ich schwank so ein bisschen dazwischen, zwischen 7 und 8, aber ich, wie gesagt, ich hatte jetzt, wie ihn angesehen hat, hatte ich eine 7, aber jetzt, wenn man so ein bisschen drüber redet oder so, und gerade in Anbetracht der Tatsache, Erstlingswerk oder so, dann tendiere ich auch eher zu Stefan, so eine 8 von 10 und dann kriegt er da noch ein bisschen Bonus.
Okay.
Gut, kurz und knackig zum Monkey Man. Dann kann sich jeder jetzt noch sagen, ob er sich gerne so einen Tuk-Tuk, so ein frisiertes als Zweitwagen wünscht oder so.
Nö, ich bin kein Schnellfahrer oder so.
Okay. Wobei, ja, was? Off-Topic, aber ich habe das in Bangkok schon mal mitgemacht mit so einem frisierten Tuk-Tuk, weil wir mitten in der Nacht sind wir auch nach Hause und mussten irgendwie quer durch die Stadt und sind halt auch in das nächste Tuk-Tuk eingestiegen, das da am Straßenrand stand und der ist gerast wie ein Irrer durch die leere Stadt. Die Straßen waren Gott sei Dank frei, das war unglaublich, aber ja. Off-Topic.
Gut. Ja,
alles gut.
Gut, dann sonst noch was zum Monkey Man?
Nope.
Dann wären wir auch wieder am Ende unserer Ausgabe angelangt. Dann bleibt mir nichts weiter zu sagen als vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.
Danke und auf Wiederhören.
Und ich sag tuk tuk oder tschüss.